Liebe Zuhörer unseres Radios, es trifft sich gut, dass ich jetzt in dieser Zeit, in der so über den Zölibat diskutiert wird, in der Mittagszeit darauf eingehen kann anhand eines Briefes, den Karl Rahner an einen Mitbruder geschrieben hat, veröffentlicht in dem Buch Knechte Christi, Ende der 60er Jahre erschienen. Karl Rahner hat einen sehr existenzialistischen Ansatz, der von den Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola herrührt. Er hat auch das Empfinden unserer Zeit in gewisser Weise vorweggenommen, die gewisser Weise Einsamkeit des Glaubenden in unserer Zeit erahnt und auch ins Wort gebracht. Wenn Sie bisher die Ansprachen verfolgt haben, dann haben Sie feststellen können, dass die Antwort von ihm sehr vielschichtig ist. Das hängt mit den Weisungen des Herrn zusammen. Gerade im heutigen Evangelium gibt er ja Antwort auf die Frage von Simon Petrus, auf den Einwurf von ihm: Du weißt ja, wir haben alles verlassen. Christus verspricht ihm hier schon den Lohn, aber im Jenseits, im ewigen Leben, einmal eine noch viel größere Belohnung. Wir haben alles verlassen. Das heißt Besitz, das heißt auch die Familie, die familiären Bande. Die Antwort bezieht auch von Karl Rahner kirchengeschichtliche Erwägungen ein, ökumenische, wie wir noch sehen werden. Er vergleicht mit der Ehe einen geglückten Zölibat mit einer geglückten Ehe, eine gescheiterte Ehe mit einem gescheiterten Zölibat. Sie merken, die Antwort ist recht vielschichtig. Wenn dann immer wieder in die Diskussion eingeworfen wird, ja, wenn man das abschaffen würde, dann hätten wir unsere Probleme gelöst, dann scheint mir das über die Maßen naiv zu sein. Das Leben ist komplex und dementsprechend müssen auch die Antworten sein. Rahner schreibt, es darf, es muss im Leben die Entscheidung einem im Sinn eines ein für alle Mal geben, die ins Unvorhergesehene führt und die nicht nach rückwärts revidiert werden darf. Ohne Glaube, ohne die Annahme der unbegreiflichen Torheit des Kreuzes, ohne Hoffnung wieder alle Hoffnung, ohne blinden Abrahams Gehorsam und ohne Gebet geht es nicht. Sogar eine kluge, weise und nüchterne Selbstmanipulation, das in Anführungszeichen, ist nötig, die sich das Leben nicht ungeschickt schwerer macht, als es unvermeidlich ist. Wer getragen werden will von der Gnade Gottes, ohne selbst nüchtern und fest alles von sich zu verlangen, der wird nie erfahren, dass auch die im Voraus nicht erforschten Wege ins Ungewisse eben doch ankommen. Dass auch die im Voraus nicht erforschten Wege ins Ungewisse eben doch ankommen. Es ist, wie ich schon sagte, ein Brief, deshalb die Anrede: Lieber Mitbruder, jetzt habe ich schon so lange dahergeredet und bin doch noch am Anfang. Haben Sie etwas Geduld. Das Eigentliche, was ich sagen wollte, kommt noch. Ja, das ist eben Rahner, der lange ausholt, bis er dann zum Eigentlichen kommt. Wir sollten, das ist meine Überzeugung, bei dieser Frage nicht im Abstrakten bleiben, sondern jeder für sich nach dem eigenen Zölibat fragen, den je ich schon übernommen habe. Es ist eine seltsame Geschichte. Wir reden dauernd über den Zölibat im Allgemeinen. Wir schleppen tausend Erwägungen heran. Wir sagen, dass an sich das Priestertum nicht notwendig den Zölibat fordere, dass die Ehe eine wunderbare menschliche und dazu sehr heilige Sache sei, dass sie an sich auch dem Priestertum dienen könne und so fort. Aber wer ist denn bei all dem jeweils gemeint, wenn es darauf ankommt? Der konkret redende, schon geweihte Priester, der den Zölibat schon in freiem Schluss auf sich genommen hat, der ist gemeint. Ob man das ausdrücklich weisend zugibt oder nicht. Die Flucht ins Allgemeine und Abstrakte ist bei einer solchen Wirklichkeit falsch, gefährlich und verfehlt das Eigentliche. Solche Flucht verbirgt vieles. Die konkrete Berufung, die schon getroffene Entscheidung, die Einmaligkeit des Lebens und die Treue dazu. Ich und Sie haben im Letzten nicht zu fragen, wie verhält es sich mit dem Zölibat an sich, sondern wie steht es mit meinem? Wir zwei haben nicht zu fragen, kann man an sich ein hervorragender heiliger Priester sein in der Ehe? Ist die Ehe an sich groß und heilig, sondern wie steht es mit mir, dem Priester? Die Antwort auf die allgemeine Frage, wie immer sie ausfällt, ist noch längst keine Antwort auf meine Frage, die genau meine einmalige Existenz angeht. Es ist für mich ein Ärgernis. Heute redet man an allen theologischen Straßenecken für Individualethik. Von der Logik der individuellen Erkenntnis des je für mich Verpflichtenden mag es auch sonst für niemanden anderen gelten. Man betont mit Recht, dass das, was von den allgemeinen Normen des kirchlichen Sittengesetzes her möglich ist, noch längst nicht dadurch allein schon auch das je für mich gemäße und Verpflichtende sei. Aber hier, in der Frage des je eigenen Zölibats, läuft man plötzlich, so will mir scheinen, seiner eigenen einmaligen Eigentlichkeit davon und versteckt sich hinter abstrakten Theorien. als ob man nichts als nur deren beliebiger Fall sei. Und man setzt voraus, dass das, was in anderen Fällen gut und selig sei, auch für mich zutreffen müsse. Kann aber mein Zölibat anders geklärt werden als durch das Gespräch mit Gott selbst, durch das Flehen zur Gnade Gottes, durch den Anruf, der sich vollzieht im blinden Wagnis darauf, dass diese Gnade da ist, durch das Gebet vor dem Gekreuzigten. Fromme Worte sind mir sonst zuwider, aber hier müssen sie gesagt werden. Durch den betenden Kampf um die immer neue Bereitschaft zur Torheit und zum Skandal des Evangeliums. Das alles geschieht im Wissen, dass es noch lange nicht ausgemacht ist, dass ich das im Leben mir aneignen dürfe, als ein gebrechliches Glück dieser Erde, was ein anderer in naiver Lebensfreude unschuldig, heilig und sogar als Gottes süßes Geschenk sich zu eigen nimmt. Stattdessen, so kommt es mir vor und hoffentlich bin ich nicht ungerecht, schleichen die vielen, aus denen die berühmten Abstimmungsprozente in dieser Frage sich bilden, an den Zäunen des kirchlichen Gesetzes entlang, schauen lebenshungrig hinüber und suchen, wo sich ein Tor findet oder neu auftut, um in die vermeintlich seligere Freiheit zu entkommen. Einmal haben sie, je jeder einmalig für sich, frei den Zölibat auf sich genommen und sie wussten genau, was sie taten. Jetzt aber sind sie dabei, sich selbst zu verraten und ihre Entscheidungen zu verdrängen. Sie wussten damals, als sie sich entschieden, in der von ihnen geforderten Weise und für die damalige Situation im rechten Maß, wenigstens so viel, um das endgültige Wissen des Lebens auf dem Weg nach vorwärts finden zu können. Nun aber scheinen sie das vergessen zu haben, kaum ohne ihre eigene Schuld. Das Licht einer Erkenntnis bleibt einem ja vor allem in der Tat der getreuen Entscheidung, wenigstens in solchen Grundsituationen. Ist es nicht auch so in der Ehe so? Wenn ein Verheirateter in einer Ehekrise anfängt, ins Allgemeine und Abstrakte zu flüchten, zu fragen, ob wirklich jede Ehe unauflöslich sei, ob er wirklich mit genügender personaler Freiheit seine eigene Ehe geschlossen habe, ob er nicht gute Gründe habe, sich unglücklich und frustriert zu empfinden, dann fängt er schon an, seine, die eigene, die je einmalige Ehe, die kein Fall ist, zu verraten. Er wird es nicht zugeben, aber es ist so. Er subsumiert seine Ehe als Fall unter das Allgemeine, als das Mögliche, um seiner Ehe zu entkommen. Und alle Evidenzen haben bei ihm ihr finsteres Licht aus der schweigend verhohlenen Vorentscheidung, die er längst schon getroffen hat, auch wenn sich äußerlich nichts ändert. Wie ist es aber mit dem Zölibat, wenn man anders fragt, wenn man nämlich betend und offen für die Torheit und das Skandalon des Evangeliums fragt, dass die begreifen, denen es gegeben ist und die diese Gabe annehmen wollen? Wie steht es, wenn Sie und ich nach dem je eigenen Zölibat fragen? Es ist ein Teil der Tat meines Glaubens. Nochmals, meines Glaubens. Und es gehört gerade zu diesem eigenen Glauben, dass den Glauben andere anders haben können. Und dann geht er darauf ein, was er mit seinem Glauben meint. Am Donnerstag oder in den nächsten Tagen werden wir weiter damit fortfahren. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Danke Ihnen auch für Ihr Gebet. Und bitte auch, dass Sie bei Ihren Spenden, Ihren Gaben unseren Sender nicht vergessen. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.